Zweites Kapitel: Der Austauschprozess. Die Waren können nicht selbst zu Markte gehen und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehen, den Warenbesitzern. Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer. Seine Ware hat für den Warenbesitzer keinen unmittelbaren Gebrauchswert, sonst führte er sie nicht zum Markt. Sie hat Gebrauchswert für andere. Alle Waren sind nicht Gebrauchswerte für ihre Besitzer, Gebrauchswerte für ihre Nichtbesitzer. Sie müssen also allseitig die Hände wechseln, aber dieser Händewechsel bildet ihren Austausch und ihr Austausch realisiert sie als Werte. Die Waren müssen sich daher als Werte realisieren, bevor sie sich als Gebrauchswerte realisieren können. Jeder Warenbesitzer will seine Ware nur veräußern gegen andere Waren, deren Gebrauchswert sein Bedürfnis befriedigt. Sofern ist der Austausch für ihn nur individueller Prozess. Andererseits will er seine Ware als Wert realisieren, also in jeder ihm beliebigen anderen Ware von demselben Wert, ob seine eigene Ware nun für den Besitzer der anderen Ware Gebrauchswert habe oder nicht. Sofern ist der Austausch für ihn allgemein gesellschaftlicher Prozess. Die Warenbesitzer können ihre Waren nur als Werte und darum nur als Waren aufeinander beziehen, indem sie dieselben gegensätzlich auf irgendeine andere Ware als allgemeines Äquivalent, als Wertmaßstab beziehen. Aber nur die gesellschaftliche Tat kann eine bestimmte Ware zum allgemeinen Äquivalent machen. Die gesellschaftliche Aktion aller anderen Waren schließt daher eine bestimmte Ware aus, worin sie allseitig ihre Werte darstellen. Dadurch wird die Naturalform dieser Ware gesellschaftlich gültige Äquivalentform. Allgemeines Äquivalent, Wertmaßstab zu sein, wird durch den gesellschaftlichen Prozess zur spezifisch gesellschaftlichen Funktion der ausgeschlossenen Ware, so wird sie Geld. Die Schwierigkeit liegt nicht darin zu begreifen, dass Geld Ware, sondern wie, warum, wodurch Ware Geld ist. Die beständige Wiederholung des Austausches macht ihn zu einem regelmäßigen gesellschaftlichen Prozess. Im Laufe der Zeit muss daher wenigstens ein Teil der Arbeitsprodukte absichtlich für den Austausch produziert werden. Von diesem Augenblick befestigt sich einerseits die Scheidung zwischen der Nützlichkeit der Dinge für den unmittelbaren Bedarf und ihrer Nützlichkeit zum Austausch. Ihr Gebrauchswert scheidet sich von ihrem Tauschwert. Andererseits wird das quantitative Verhältnis, worin sie sich austauschen, von ihrer Produktion selbst abhängig. Die Gewohnheit fixiert sie als Wertgrößen. Die Notwendigkeit dieser Form entwickelt sich mit der wachsenden Anzahl und Mannigfaltigkeit der in den Austauschprozess eintretenden Waren. Diese allgemeine gesellschaftliche Äquivalentform entsteht und vergeht mit dem augenblicklichen gesellschaftlichen Kontakt, der sie ins Leben rief. Abwechselnd und flüchtig kommt sie dieser oder jener Ware zu. An welcher Warenart sie kleben bleibt, ist zunächst zufällig. Jedoch entscheiden im Großen und Ganzen zwei Umstände. Geldform heftet sich entweder an die wichtigsten Eintauschartikel aus der Fremde, welche in der Tat naturwüchsige Erscheinungsformen des Tauschwerts der einheimischen Produkte sind, oder an den Gebrauchsgegenstand, welcher das Hauptelement des einheimischen veräußerlichen Besitztums bildet, wie zum Beispiel Vieh. Adäquate Erscheinungsform von Wert oder Verkörperung abstrakter und daher gleicher menschlicher Arbeit kann nur eine Materie sein, deren sämtliche Exemplare dieselbe gleichförmige Qualität besitzen. Andererseits, da der Unterschied der Wertgrößen rein quantitativ ist, muss die Geldware rein quantitativer Unterschiede fähig, also nach Willkür teilbar und aus ihren Teilen wieder zusammensetzbar sein. Gold und Silber besitzen aber diese Eigenschaften von Natur. Der Gebrauchswert der Geldware verdoppelt sich. Neben ihrem besonderen Gebrauchswert als Ware, wie Rohmaterial von Luxusartikeln usw., erhält sie einen formalen Gebrauchswert, der aus ihren spezifischen gesellschaftlichen Funktionen entspringt. Gold tritt den anderen Waren nur als Geld gegenüber, weil es ihnen bereits zuvor als Ware gegenüberstand. Weiß man, dass Gold, Geld, daher mit allen anderen Waren unmittelbar austauschbar ist, so weiß man deswegen nicht, wie viel zum Beispiel 10 Pfund Gold wert sind. Wie jede Ware kann das Geld seine eigene Wertgröße nur relativ in anderen Waren ausdrücken. Sein eigener Wert ist bestimmt durch die zu seiner Produktion benötigte Arbeitszeit und drückt sich in dem Quantum jeder anderen Ware aus, worin gleich viel Arbeitszeit geronnen ist. Diese Festsetzung seiner relativen Wertgröße findet statt an seiner Produktionsquelle in unmittelbarem Tauschhandel. Man hat gesehen, dass die Geldform nur der an einer Ware festhaftende Reflex der Beziehungen aller anderen Waren ist. Dass Geld Ware ist, ist also nur eine Entdeckung für den, der von seiner fertigen Gestalt ausgeht. Der Austauschprozess gibt der Ware, die er in Geld verwandelt, nicht ihren Wert, sondern ihre spezifische Wertform. Die Verwechslung beider Bestimmungen verleitete dazu, den Wert von Gold und Silber für imaginär zu halten. Weil Geld in bestimmten Funktionen durch bloße Zeichen seiner selbst ersetzt werden kann, entsprang der andere Irrtum, es sei ein bloßes Zeichen. Andererseits lag darin die Ahnung, dass die Geldform des Dings ihm selbst äußerlich und bloße Erscheinungsform dahinter versteckter menschlicher Verhältnisse ist. In diesem Sinn wäre jede Ware ein Zeichen, weil als Wert nur sachliche Hülle der auf sie verausgabten menschlichen Arbeit. Zitat von Hegel: Betrachtet man den Begriff des Werts, so wird die Sache selbst nur als ein Zeichen angesehen und sie gilt nicht als sie selber, sondern als was sie wert ist. Eine Ware scheint nicht erst Geld zu werden, weil die anderen Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen, sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr darzustellen, weil sie Geld ist. Ohne ihr Zutun finden die Waren ihre eigene Wertgestalt fertig vor als einen außer und neben ihnen existierenden Warenkörper. Diese Dinge, Gold und Silber, wie sie aus den Eingeweiden der Erde herauskommen, sind zugleich die unmittelbare Verkörperung aller menschlicher Arbeit, daher die Magie des Geldes. Produkte werden eingetauscht, sofern sie für ihren Besitzer keinen Gebrauchswert haben, weil er davon Überfluss hat. Gleichzeitig müssen sie aber Gebrauchswerte sein für den Nichtbesitzer. Was zunächst als ein individueller Vorgang erscheint, wird spätestens dann ein komplizierter gesellschaftlicher Akt, wenn viele einzelne Produzenten ihr Produkt tauschen wollen und dabei sowohl erwarten, dass alle anderen gerade dieses Produkt benötigen, das sie feilbieten, als auch genau die Gebrauchswerte herstellen, die sie selber benötigen. Jeder einzelne Tauschende braucht einen Gebrauchswert für alle anderen. Und alle anderen müssen Gebrauchswerte für ihn herstellen. In diesen wiederholten Tauschakten kristallisiert sich eine besonders beliebte Ware als Tauschmittel heraus. Eine Ware, die für viele Gebrauchswert hat, eignet sich zunächst am besten als Tauschmittel. So entsteht eine Geldware als allgemeines Tauschmittel oder als allgemeines Äquivalent. Später wird das zur Geldware, was sich als Wertaufbewahrungsmittel gut eignet und was sich als Tauschmittel gut eignet, weil es homogen und teilbar ist. Als Geldware besonders geeignet sind edle Metalle wegen ihrer Teilbarkeit und Einschmelzbarkeit und ihrem relativ hohen Wert im Vergleich zu ihrem Gewicht. Weil die Geldware Gold durch andere Waren ersetzt werden kann, glauben manche, der Wert des Geldes sei bloße Vereinbarung. Weil die Geldware Gold durch ein Papierzeichen ersetzt werden kann, glauben andere, dass der Wert des Geldes nur Einbildung sei.